Gute Pflege? Keine Frage. Das sind die großen Momente und kleinen Herausforderungen. Denn Altenpflege braucht Mut, Empathie und Überzeugung. Und Menschen, die dafür gemacht sind. Darüber sprechen wir an jedem zweiten Dienstag. Wir freuen uns auf euch.
Hörst du das?
Das klingt nach Eiswürfeln.
Es ist Eiskaffeesaison.
Jetzt definitiv.
Ich finde, damit geht ja der Sommer los, wenn ich mir keinen normalen Kaffee mehr mache, sondern einfach immer Eiskaffee. Wir kritisieren immer im Betriebsrestaurant, dass es keinen Eiskaffee gibt. Deswegen, wie ist es eigentlich bei euch? Gibt es im Pflegeheim Eiskaffee?
Ja, tatsächlich. Zwar nicht immer, aber ab und zu.
Oha.
Ja, gell, gemein.
Ist einfach ein gutes Leben.
Absolut. Also ich habe mir eigentlich so angewöhnt, oder wir uns, das ist ja nicht nur ich, sondern wir, dass wenn es über 30 Grad hat, dass man dann schauen, dass es Eis gibt, auch für die Kollegen.
Okay, also eine Eistruhe haben wir, so viel muss ich ja sagen, aber das mit dem Eiskaffee werde ich nochmal als Argument anführen.
Hallo, wir haben ja jetzt auch im Podcast drüber gesprochen, dann
ja,
muss
dann
es
ist
ja
der,
fast schon
zu Dann ist der Druck quasi da, der öffentliche
Richtig,
Druck.
Richtig, öffentlichkeitswirksam.
Ja, okay. Vielleicht. Aber genug der Eiskaffee-Plauderei. Wir starten rein in die Folge. Was gibt's Neues?
Was gibt's Neues? Ganz aktuell, heute war Pflegesatzverhandlung. Abgesehen davon, es wird immer wärmer. Das heißt, auch das Thema Hitzeschutz steht wieder ganz aktuell auf dem Programm. Aber wie gesagt, die Pflegesatzverhandlung war jetzt eigentlich so das Größte, neben dem Alltag, der ja auch immer umfangreich ist. Sage ich mal so. Der kommt ja auch dazu. Genau. Und bei euch? Ich habe gehört, bei euch war mehr los.
Ja, wir hatten tatsächlich letzte Woche ein kleines Festle, wie man so sagt im Schwäbischen. Ich darf ja gar nicht versuchen, Schwäbisch zu reden, aber Festle heißt es, glaube ich. Ich freue mich über Korrekturen. Nee, aber im Ernst, wir haben richtig fest gefeiert, weil im Hinterhof oder hinter der Zentrale wird ja gerade das Innovation Hub gebaut. Ich bin mir gerade unsicher, sagt man der oder das Hub?
Ich glaube, das Hub.
Ja, okay. Also sagen wir mal, das Innovation Hub wird gerade gebaut. Und da wurde richtig fest gefeiert und man konnte halt im kompletten Gebäude schon rumlaufen und sich das anschauen. Und das wird, glaube ich, eine richtig coole Sache. Das soll ja, wenn ich es richtig weiß, im Frühjahr nächsten Jahres eröffnet werden. Und da passiert ja dann ganz viel zum Thema Innovation. Also was ich jetzt nämlich auch noch nicht wusste, die haben dann auch so einen größeren Raum, in dem so Innovationen quasi auch getestet werden. Also wo es zum Beispiel irgendwelche Sensorik, irgendwelche Roboter, irgendwelche technischen Neuerungen, die es quasi gibt, werden dann sowohl von dem Innovationsteam, aber auch, also quasi können auch von Einrichtungen dort getestet werden, von Leitungen, aber auch so Menschen, die sozusagen mit den Innovationen potenziell arbeiten, können dann da hinkommen und das quasi sich mal anschauen, mal ausprobieren. Ja, und ich glaube, das wird richtig cool.
Also wir kriegen dann ein extra eigenes Gebäude rund um Innovation. So für
ja, genau.
Die Hörer, die davon noch nie was gehört haben.
Ja, ganz genau. Also für Innovation. Die Idee ist ja auch ein bisschen neue Art der Zusammenarbeit auszuprobieren. Also viele Menschen, die in einem Raum arbeiten, die so ein bisschen auch Disziplinen oder Themen übergreifend arbeiten. Also zum Beispiel unser Referat Pflege wird da einziehen, aber auch das Institut für Pflege und Alter und zum Beispiel Stabstelle Theologie und Ethik. Und wenn die dann quasi so Querschnittsthemen haben, ist eben die Idee, dass man auch einfacher wirklich in einem Raum oder auf, ja, vielleicht auch ein bisschen einem anderen Raum als einfach einem normalen Büro, sage ich mal, ein bisschen kreativer zusammenarbeiten kann. Und was ich besonders cool finde, es gibt da so sehr kleine Räume, die nennen sich Denkerzellen. Und das ist quasi, wenn man mal einen Call hat oder so, dann kann man da reingehen, weil sonst halt im Raum mehrere Menschen sind, dass man sich jetzt gegenseitig nicht so stört.
Das habe ich, glaube ich, auch auf Social Media gesehen.
Ja.
Kann es sein, dass es da ein Bild von gibt?
Das kann sein, ja. Und die sind eigentlich, ich finde die so süß. Also da gibt es schon so Entwürfe, wie das dann später mal aussehen soll. Das ist irgendwie ganz
genau.
Cool.
Ja.
Und als wir erste Mal diese Grundrufe gesehen haben, habe ich gesagt, das ist ja wohl das perfekte Podcast-Studio.
Aber hallo, ja.
Ja,
also ich habe ja auch schon Bilder davon gesehen. Ich glaube, es war auf Social Media, aber bin mir gerade nicht sicher, wo. Aber das müssen wir dann auf jeden Fall ausprobieren, wenn es soweit ist.
Voll, ja. Und was wir auch schon quasi im Rohbau getestet haben, ist hinten raus, gibt es auch so eine kleine Terrasse. Man kann da noch raussitzen. Und ich glaube, es wird richtig cool, vor allem wenn dann auch, dass einfach mal verschiedene Leute sich da treffen, weißt du, so aus der Zentrale, aber auch aus den Einrichtungen und aus verschiedenen Fachbereichen. Es gibt ja dann auch Veranstaltungen bestimmt da und so.
Ich bin schon sehr gespannt, was da
Und
kommt.
ich fand's mal wieder beeindruckend, weil beim Richtfest ist ja dann so, dass die Bauleute, die stehen da ganz oben ja auf dem Gerüst an diesem Richtbaum und halten dann so einen Richtspruch, also so eine Art Gedicht. Und dann trinken die dabei immer einen Schluck Wein nach jeder Strophe quasi. Und am Ende trinken die halt komplett, haben die einfach zu viert komplett die Flasche leer getrunken. Und die Gläser werden dann quasi so runtergeworfen, dass die Scherben quasi Glück bringen.
Ah.
Und ultra beeindruckend einfach jedes Mal, wie die dann nach dieser Flasche Wein dann wieder von diesem Gerüst runterkommen, ohne dass was passiert.
Oh ja, absolut. Die Arbeitssicherheitsbeauftragten sind begeistert.
Ja. Ja, aber so viel zum Richtfest. Du hast ja gerade schon kurz gesagt, dass ihr Pflegesatzverhandlungen hattet.
Korrekt.
Und das passt ja noch mal kurz zu unserer letzten Folge. Da wollten wir ja noch eine kleine Ergänzung zu machen, weil die sehr berechtigte Rückfrage kam zur Folge: Was passiert denn eigentlich, wenn jemand diesen Eigenanteil, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben, der ja relativ hoch ist? Also wir haben jetzt zum Beispiel über so 3.500 € gesprochen. Und was passiert, wenn jemand diese im Beispiel 3.500 € nicht bezahlen kann?
Genau, das ist eine durchaus berechtigte Frage, weil ich glaube, die allerwenigsten können sich's leisten, so zumindest von der Rente.
Ja, und
Und wenn
zumindest auch
jetzt,
längerfristig, ne? Also.
genau, und wenn jetzt kein Eigenkapital mehr da ist in Form von Barvermögen oder auch einem Haus oder ähnliches, dann springt das Sozialamt ein mit Hilfe zur Pflege, nennt sich das. Gibt es ein paar Grundvoraussetzungen, das ist jetzt ja auch keine Rechtsberatung, was man alles machen muss, aber nur, dass man sich's vorstellen kann. Also es gibt ein Schonvermögen von 10.000 Euro, quasi, das darf man auch behalten. Wenn man drunter fällt mit seinem eigenen Vermögen, weil man die Heimkosten bezahlen muss, dann springt das Sozialamt mit Hilfe zur Pflege ein und bezahlt dann quasi die Differenz zwischen der eigenen Rente und dem Eigenanteil im Pflegeheim. Also
Okay, das
das.
heißt, das, was man an Rente monatlich bekommt, wird quasi für den Eigenanteil verwendet und das, was dann noch überbleibt, zahlt dann quasi das Sozialamt.
Genau.
Okay.
Was dazu führt natürlich, dass der prozentuale Anteil in der Bevölkerung stetig steigt, der quasi Hilfe zur Pflege in Anspruch nehmen muss. Es werden tatsächlich immer mehr, das merken wir auch. Was man aber an der Stelle unbedingt wissen sollte, auch als Bewohner, zukünftiger Angehörige, ist, dass das Sozialamt nicht vorschreiben darf, in welche Pflegeeinrichtung man kommt. Also man muss jetzt zum Beispiel keine Angst haben, dass man jetzt in das Haus, dass man einziehen möchte, zumindest wenn es einen Versorgungsvertrag hat, was ja die allermeisten normalen Häuser in Anführungszeichen haben, dass dann gesagt wird, nee, ist zu teuer, Sie müssen jetzt in ein günstiges ziehen. Da gab es vor Jahren mal ein Gerichtsurteil und seitdem ist das auch tatsächlich allgemein anerkannt und da gibt es nie Probleme. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel zu uns zieht, kann man das genauso gut mit Hilfe zur Pflege, obwohl es im Umkreis auch Häuser gibt, die ein paar hundert Euro günstiger sind.
Okay.
Also das geht trotzdem, weil das hat was mit Grundrecht und so weiter zu tun. Also wie gesagt, gibt es ein Gerichtsurteil. Und der zweite Punkt, den man wissen sollte, vielleicht auch für die Hörer, für die das mal relevant sein könnte, immer den Antrag so früh wie möglich stellen. Weil ab dem Tag, wo der Antrag eingeht, wenn er bewilligt wird, wird bezahlt. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel in ein Pflegeheim einzieht und am gleichen Tag noch zum Sozialamt geht und den Antrag stellt, auch wenn der erst 3 Monate später bewilligt wird, weil man dann erstmal die ganzen Unterlagen und so weiter noch mitbringen muss, dann wird trotzdem ab diesem einen Tag oder das ist ab diesem ersten Tag bezahlt. Ganz wichtig.
Also dann quasi rückwirkend ab dem Tag der
Genau.
Beantragung. Ah, okay. Ja, das
Genau.
ist echt interessant zu wissen, glaube ich. Ja.
Und oft kommt auch die Frage von den Angehörigen, wie das aussieht, ob die Kinder einspringen müssen. Da ist seit 2020 ist da die Grenze ab 100.000 Euro Bruttoeinkommen im Jahr müssen die Kinder anteilig mittragen, das Ganze. Wenn man drunter ist, gar nicht. Und wenn man drüber ist, glaube ich, nur anteilig.
Okay.
Genau, aber da kann man sich dann auch immer beim Sozialhilfeträger entsprechend informieren.
Okay, cool. Dann ist, glaube ich, gut, dass wir das nochmal ergänzt haben, weil das ist natürlich eine Frage, die bestimmt viele, viele beschäftigt, weil wir natürlich ja doch über große Summen sprechen, die da so fällig werden in
Absolut.
nur wenigen Monaten auch. Ja.
Genau. Oh, darf ich da vielleicht noch was anfügen?
Ja.
Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, ist, dass es bei uns bei der Heimstiftung auch Standard ist, immer am Anfang oder wenn es um die Aufnahme schon geht, Beratungsgespräche zu führen mit den Angehörigen. Also auch da klären wir dann über diese Möglichkeiten auf, damit es nicht erst irgendwann nach Monaten rauskommt, dass vielleicht gar kein Geld mehr da ist und man sich verschuldet hat oder offene Posten auflaufen, sondern dass es bei uns Standard ist, dass wir eigentlich, sobald es um die Aufnahme geht, auch damit anfangen, mit den Angehörigen ins Gespräch zu gehen und auch sehr strukturierte Beratungsgespräche dazu führen.
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal was, was echt viel Sicherheit gibt, weil wenn man gerade, sagen wir mal, ganz neu sich mit dem Thema beschäftigt, egal ob jetzt als Betroffener selbst oder als Angehöriger, das ist ja schon alles sehr undurchsichtig, wann da was zu tun ist und so. Deswegen, ich glaube, das ist super wertvoll, wenn man da ein bisschen Unterstützung bekommt und das ist ja auf jeden Fall der Fall.
Genau.
Das, wir haben uns für die Folge ein Thema vorgenommen, das wir schon ein bisschen länger auf unserer Liste haben. Wir haben es auch irgendwie, glaube ich, schon mal angeteasert. Ich finde das super interessant und wir wollen über Nähe und Distanz sprechen. Was wir damit meinen, also es spielt ja im Pflegeheim irgendwie eine große Rolle, dass das Pflegeheim für manche das Zuhause ist und für manche der Arbeitsplatz. Und gleichzeitig auch Pflege bedeutet, Beziehungen zu gestalten, aber natürlich dabei auch professionell zu sein. Und ich habe mir im Vorgang zur Folge das so ein bisschen überlegt, ist das ja schon nochmal doppelt krass, weil dieser Lebensabschnitt im Pflegeheim ist ja bestimmt auch in vielen Fällen ein sehr emotionaler. Also zum einen schon allein dieser Einzug ins Pflegeheim ist ja wirklich irgendwie eine emotionale Sondersituation, sage ich mal. Dann ist im Alter oft vielleicht das Thema Einsamkeit spielt eine Rolle, Verlust, Krankheiten, aber auch einfach dieses in einem neuen Umfeld sein, vielleicht auch Mitarbeiter als einzige Bezugsperson sogar haben und wie man da sozusagen das verarbeitet oder damit umgeht als Pflegekraft, finde ich ultra krass.
Ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema und das kann man auch so pauschal gar nicht so einfach beantworten. Und ich habe mich so zurückgegangen. Ich glaube, in der ersten Folge haben wir das mal so angeteasert, dass man da viel drüber sprechen kann. Und ich habe mir jetzt auch so meine Gedanken in der Zwischenzeit gemacht. Und es ist tatsächlich komplexer, als man denkt, weil konzeptionell ist immer alles einfach erklärt. Also man ist professionell, man hat vielleicht seine lernt man zum Beispiel auch in der Ausbildung seine professionelle Haltung. Also wir hatten damals auch ein mehrtägiges Seminar dazu, dass man vor allen Dingen sich die eigene Rolle bewusst macht, in was für einer Rolle man da ist. Und konzeptionell ist das ja auch wunderbar, gehört ja auch dazu, man duzt keine Bewohner oder so welche Sachen. Das sind ja, also in der Regel zumindestens, und das sind ja alles so Sachen, die rein vom Konzept her vielleicht auch erst mehr Sinn ergeben. Aber irgendwann wird es dann in der Realität tatsächlich ein bisschen schwierig. Und das hängt vielleicht gar nicht unbedingt nur damit zusammen, dass man sich kennenlernt und viel Zeit miteinander verbringt, sondern es kommt auch auf viel mehr an. Zum Beispiel, das ist bei mir zum Beispiel in der Einrichtung immer wieder sehr aktuell. Soest Habrig ist sehr ländlich gelegen. Engelsbrand ist jetzt eine kleinere Gemeinde. Wir haben viele Mitarbeitende, die aus dieser Gemeinde stammen, und wir haben auch viele Bewohner, die aus dieser Gemeinde stammen. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, ihr müsst eine professionelle Haltung haben, und das ist Kunde bzw. Bewohner ist Bewohner. Aber wenn die jetzt zum Beispiel seit 40 Jahren zusammen im Musikverein waren und quasi sich seit 40 Jahren kennen, dann gibt es dann halt auch mal einen Rollenkonflikt in dem Moment, weil da kann man ja nur oder fällt es einem ja wirklich schwer, professionell zu bleiben oder seine professionelle Haltung zu bewahren, weil man diese Person vielleicht über Jahre, vielleicht sogar sehr eng schon kennt und kennengelernt hat und viele gemeinsame Erinnerungen hat, dann ist man schon in so einem Rollenkonflikt zum Beispiel. Also das ist so ein Beispiel aus der Praxis, was häufiger vorkommt, als man denkt. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie verhalte ich mich denn gegenüber dem Bewohner? Früher habe ich ihn mit Spitznamen angeredet. Darf ich das jetzt überhaupt noch? Was sagt da der Chef? Was sagen da die Kollegen? Was sagen andere Angehörige, wenn ich über den Wohnbereich rufe, hey, Sepp, willst du auch einen Kaffee? So als Beispiel. Obwohl das früher vielleicht der ganz normale Umgangston war. Sehr, sehr spannend und ich glaube, das muss man auch immer individuell entscheiden und handhaben. Genauso ein gutes Beispiel, was bei uns auch öfters vorkommt, wenn Pflegekräfte oder generell Kollegen ihre eigenen Angehörigen bei uns unterbringen. Sprich zum einen in meinen Augen für die Qualität der Einrichtung, zumindest wenn man seine Eltern mag und sie halt gerne gut versorgt wissen möchte, kommt es immer wieder vor, aber das ist ja auch ein ganz großer emotionaler Rollenkonflikt. In so einem speziellen Fall jetzt nochmal. Da wird's dann je nachdem auch so gehandhabt, dass dann vielleicht, um auch ein bisschen den emotionalen Abstand zu bewahren oder halt, dass man da auch ein bisschen sich nicht überfordert, dass vielleicht gerade dann die Kollegen nicht in der direkten Pflege immer beteiligt sind, sondern quasi, dass man das ein bisschen aufteilt. Aber das bespricht man dann auch immer mit den einzelnen Kollegen bei Bedarf, wenn es soweit ist. Und das sind ja alles so Faktoren, wo ein Konzept, wo man vielleicht auch mit viel Hintergrundwissen ausgearbeitet hat, auf einmal ganz stark individualisiert werden muss, weil es halt nicht so pauschal zu beantworten ist.
Ja, das ist ja auch eigentlich unmöglich, das für jeden Einzelfall sozusagen festzulegen. Gleichzeitig aber auch super schwer, weil diese Einzelfälle sind wahrscheinlich gar nicht so wenige, wie du gerade auch schon gesagt hast. Und ich frage mich schon, wie löst man sowas dann auf? Also ist es am Ende dann auch das, was der Bewohner, der Kunde quasi in dem Moment sich wünscht, was auch umgesetzt wird? Also was ist zum Beispiel, wenn jetzt ein Bewohner sagt, ich will aber ZEP genannt werden, ist dann der Wunsch des Kunden relevant oder die Vorgabe, dass man das eigentlich eher ein bisschen vielleicht professioneller hält in der Ansprache?
Das ist der nächste große Punkt, da bist du mir jetzt zuvor gekommen, weil das wird tatsächlich immer mehr, dass auch die Bewohner eigentlich sagen, sie möchten nicht mehr so angesprochen werden, sondern sie sind hier zu Hause und sie möchten mit dem Vornamen angesprochen werden und gerne auch geduzt werden. Und die Duzkultur wird ja in unserer Gesellschaft immer mehr, muss man ja sagen, auch im geschäftlichen Bereich. Das war ja vor 10, 15 Jahren zumindest in Deutschland noch undenkbar und mittlerweile ist das ja schon sehr weit verbreitet, dass man sich duzt. Und auch die Bewohner, die jetzt kommen, haben immer mehr schon diese Haltung. Das war vor 10, 15 Jahren noch anders. Deswegen denke ich, muss man da erstens drüber nachdenken und vielleicht da auch konzeptionell, so insgesamt auch was die Pflegeausbildung und so betrifft, sich den Gegebenheiten anzupassen, was man lernt. Punkt B ist, dass man eigentlich, und das ist ja auch unsere Haltung, den Bewohnerwillen schätzt, beziehungsweise eigentlich die Bewohner im Mittelpunkt stehen und damit auch ihre Wünsche in unserem Mittelpunkt stehen, soweit wir es halt umsetzen können. Und ich weiß, dass es da unterschiedliche Haltungen gibt. Mich würde jetzt vielleicht einfach mal interessieren, und das geht jetzt an alle Hörer, schreibt uns das mal. Also ich glaube, das würde uns beide interessieren. Wie schätzt ihr das ein, wenn ihr euch vielleicht selber in die Lage versetzt? Ihr seid jetzt mal in einem Pflegeheim als Bewohner oder vielleicht auch, wenn es um eure Eltern geht oder um wen auch immer. Wie würdet ihr das einschätzen? Was ist wichtiger, dass man diesen professionellen Abstand hält in der Sprache mit Siezen und Nachnamen und so weiter? Oder aber würdet ihr auch sagen, ja klar, also wenn ich mal alt bin und im Pflegeheim bin, dann möchte ich mit Vornamen und du angesprochen werden, weil ja, ich bin ja immer so angesprochen worden in meinem privaten Umfeld.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich nochmal eine richtige Generationenfrage, weil wenn ich jetzt gerade mal so kurz überlege, habe ich das Gefühl, für meine Eltern wäre es, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wofür sie sich, wenn sie die Wahl hätten, entscheiden würden, aber für die wäre es auf jeden Fall noch komplett fein, gesiezt zu werden. Während ich jetzt denken würde, für mich wäre es eher schlimm, gesiezt zu werden. Weil das, also was jetzt schlimm ist, jetzt auch total traumatisiert. Aber in der Situation, wo es nicht sein muss, bin ich eigentlich immer lieber beim Du. Deswegen glaube ich nicht, dass sich das dann im Alter sozusagen nochmal irgendwie dreht. Und bis dahin wird es sich wahrscheinlich auch noch viel mehr verbreitet haben. Aber es ist natürlich schon, glaube ich, noch so ein ja Generationenthema, was jetzt erst dann so langsam sich auch durchsetzt.
Ja, wie gesagt, es gibt noch viele, die sind da absolut fein mit und wollen gar nicht, also kommen da gar nicht auf die Idee, die Diskussion zu führen. Aber diejenigen, die drauf bestehen, werden tatsächlich mehr. Also Es ist wie mit allem, auch Thema WLAN oder sowas. Das war früher gar kein Thema. Mittlerweile ist zwar nicht jeder, der anfragt, aber vielleicht schon jeder Dritte oder jeder Vierte. Und so ist halt in dem Bereich auch, dass wir das noch nicht flächendeckend haben, dass jeder hier irgendwie geduzt werden möchte. Aber die Leute, die es möchten, werden prozentual mehr.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Aber wenn wir jetzt mal weggehen von dem Duzen-Siezen-Thema, diese Bindung, die sich da aufbaut, ja, und dieses möglichst auch, also dieser Zwiespalt zwischen ja eine Beziehung pflegen und das möchte man ja auch sozusagen. Das ist ja ein sehr großer Teil des Pflegeberufs, hat ja mit Empathie zu tun, hat mit Beziehung zu tun, mit dem Menschen kennen, lesen können und auch verstehen. Und dadurch entsteht ja automatisch eine Nähe, natürlich auch durch, ja, also man hat ja auch eine tolle körperliche Nähe jetzt allein in der Pflege. So, das ist, sind ja auch irgendwo intime Bereiche, die da sind. Und ich weiß nicht, man bekommt so viel mit über Jahre, teilweise ja auch, wenn Menschen länger in der Pflegeeinrichtung sind, aus dem Leben, vielleicht auch Sorgen, Ängste und so weiter. Wie schafft man das da, trotzdem eine professionelle Distanz zu behalten?
Die Frage ist sowohl sehr einfach als auch sehr schwer zu beantworten, weil die Antwort ist eigentlich, indem man sich seiner eigenen Rolle immer bewusst ist. Das heißt, dass man auch wirklich das bewusst wahrnimmt und sich einfach das vergegenwärtigt. Das klingt jetzt so voll abgedroschen, aber tatsächlich ist es, dass wenn ich in der Pflege bin und mit Bewohnern zu tun habe, dass ich immer im Hinterkopf behalte, dass das jetzt nicht meine Angehörigen sind und nicht meine Freunde in dem Sinne, sondern dass ich ein professionell Pflegender bin. Und dieses Rollenbewusstsein ist in meinen Augen elementar, um das langfristig gesund hinzubekommen. Ja. Weil sonst ist die Gefahr, dass man ausbrennt, dass man vielleicht auch emotional sehr mitgenommen wird durch den Tod von Bewohnern oder auch vielleicht durch einen Auszug in ein anderes Pflegeheim oder was auch immer, deutlich größer natürlich. Also deswegen ist es tatsächlich das Geheimnis. Mhm. Und das ist nicht immer einfach, das ist gar nicht einfach, weil wie es immer ist im Leben, man hat halt Sympathien. Mal bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und natürlich fühlt man sich mit denen, wo man mehr Sympathien hat, auch eher hingezogen. Und gerade wenn man am Anfang von seiner Karriere in der Pflege steht, war bei mir auch so, dann kann man das vielleicht noch gar nicht so trennen. Oder dann fühlt man sich da vielleicht noch ein bisschen hin und her gerissen und so weiter. Und gerade, weil ich jetzt einfach mal unterstelle, dass die meisten, die in die Pflege gehen, auch eine gewisse soziale Ader an sich haben und eine sehr kommunikative Ader, und dann ist das unglaublich schwierig, da die Grenzen aufrechtzuerhalten. Aus der Erfahrung heraus würde ich sagen, man lernt es mit der Zeit, einfach durch seine Tätigkeit und weil man früher oder später mit dem Ganzen konfrontiert wird. Also ich glaube, so das ist elementar in der Zeit, wenn man wirklich das erste Mal auch damit konfrontiert wird, dass vielleicht ein Bewohner verstirbt, dass man damit emotional umgehen muss. Da hilft natürlich ein gutes Team, erfahrene Praxisanleiter, die einem da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch in der Ausbildung war das Thema. Also einfach, dass man da drauf vorbereitet wird, ist wichtig. Aber wie man tatsächlich dann damit umgeht, weiß man erst, wenn es soweit ist. Klingt jetzt auch so abgedroschen, aber im Endeffekt, man kann viel lernen und viel drüber lesen und viel sich drüber informieren, aber wichtig ist es dann, wie wirkt sich's aus, wenn ich das in echt erlebe? Und da ist es wichtig, dass ich achtsam mit mir selber bin. Dass ich auch merke, wenn mir was nicht gut tut, dass ich rechtzeitig die Reißleine ziehe. Also kann ja in so eine Richtung gehen. Und ich meine damit nicht in Reißleine, dass man jetzt einen Job kündigt, sondern eher, es gibt ja andere Mittel, die eigentlich viel naheliegender sind, dass man dann sagt, okay, vielleicht wechsle ich die Bezugsgruppe, weil mir das emotional zu nahe geht, als Beispiel. Oder nur vielleicht einen Bewohner nicht, den man dann versorgt, weil es gibt ja einmal die positive Nähe und Distanz, aber manchmal halt auch das Gegenteil, kann auch passieren, wo Sympathie ist, ist auch Antipathie. Und vielleicht kann man sich gar nicht ausstehen, auch das kann passieren. Und auch da müssen wir professionell bleiben. Aber irgendwann ist vielleicht auch mal ein Punkt erreicht, wo es halt einfach nur schwer umsetzbar ist, so seine eigene professionelle Haltung noch zu haben. Und dann ist es auch da wichtig, und darauf habe ich mich bezogen, gerade auf so eine Situation, dass man dann sagt, okay, ich kann das so nicht, ich rede offen mit meiner Wohnbereichsleitung drüber, ich brauche eine andere Bezugsgruppe, ich möchte einfach der Situation dann auch aus dem Weg gehen, weil auch das lernt man eigentlich so in der Ausbildung, dass man, wenn man mit Situationen, wenn die in eine falsche Richtung gehen, dass man quasi auch versucht, aus dieser Situation rauszukommen, kurzfristig und langfristig.
Also denkst du schon, hast du ja gerade schon so ein bisschen erzählt, dass man das lernen kann? Weil ich bin da ja, also ich bin ja ganz schlecht. Also ich bin ja auch keine professionelle Pflegekraft, aber ich kann mich ja, also mir fällt so emotionale Distanz, fällt mir mega schwer. Ich sag dir mal ein Beispiel. Vor kurzem wurde ja ein neuer Papst gewählt. So.
Ja.
Ist ein bisschen off-topic, aber du wirst gleich sehen, worauf ich raus will. Ich bin ja weder katholisch, noch habe ich irgendeine Art von emotionaler Verbindung zur katholischen Kirche, noch zum Papst, noch sonst irgendwas.
Yeah.
Ich bin aber so ein bisschen auf diesem ganzen Papstwahlthema hängen geblieben. Long story short, ich habe auf jeden Fall, als dann dieser Papst gewählt war, in diesem Livestream gehangen und mir das angeschaut, wie der da auf diesen Balkon kam. Weiß nicht, ob du es auch gesehen hast.
Tatsächlich nicht, nee.
Es war irgendwie sehr emotional, also der kam raus und man hat so richtig gesehen, der realisiert gerade, was da gerade passiert, dass er gerade Papst geworden ist. Der hatte so die Tränen in den Augen, du hast das gemerkt, der schluckt so, weil der es gerade echt nicht verarbeitet, also, ne, weil der gerade so was krass realisiert und der ist kurz davor loszuheulen. Jetzt rate mal, wer so vor seinem Laptop im Livestream saß und so eine Tränen in den Augen hatte.
Sitzt mir virtuell wahrscheinlich gegenüber, wollte ich gerade sagen, ja.
Also so ein Level von emotionaler Distanz habe ich nämlich. Und ich frage mich schon, also ich habe mich schon manchmal gefragt, wenn ich das so mitbekommen habe, im Pflegeheim auch, ob ich das lernen könnte. Ich weiß es nicht.
Ah, das ist, also man muss das sagen, ich glaube, das kommt auch mit der Zeit. Also wenn ich jetzt zurückblicke, wie ich in die Pflege gekommen bin und wie ich da mit einer emotionalen Nähe oder Distanzgefühl in die Pflege gekommen bin und wie ich heute bin, würde ich sagen, dass da viel die Erfahrung auch gemacht hat und die Jahre und quasi das Erlebte. Genau. Deswegen, ob man es lernen kann, das weiß man halt erst, wenn man damit konfrontiert wird, weil das ist, dieses Thema ist unglaublich schwierig zu theoretisieren, weil du kannst, wie schon gesagt, du kannst hunderte Bücher drüber lesen, Bewältigungsstrategien drüber lesen und so weiter. Aber wenn dann so eine Situation eintritt, kann man halt nicht wissen, ob man es auch wirklich abrufen kann.
Ja.
Und also ich hatte gerade in meiner Ausbildung, würde ich sagen, war das auch so, dass ich gerade am Anfang musste ich da auch das erste Mal lernen, diese Gratwanderung hinzubekommen. Und am Anfang konnte ich das auch noch nicht so. Also das kam dann mit der Zeit.
Und ist es aber trotzdem, also es berichten ja auch viele, dass es manchmal dann natürlich ja doch Menschen gibt, die einem irgendwie noch, an die man noch länger denkt, wo es einem vielleicht auch doch näher geht, wenn die dann sterben. Also es ist natürlich ja immer eine besondere Situation, aber natürlich, wie gesagt, baut man dann irgendwann diese professionelle Distanz dazu aus, aber es ist natürlich ja trotzdem menschlich, dass es nicht immer gelingt, selbst wahrscheinlich nach vielen Berufsjahren. Gibt es da eine Person zum Beispiel, an die du dich erinnerst, vielleicht auch aus den ersten Jahren deiner Laufbahn sozusagen?
Mehrere tatsächlich. Also das gibt es immer wieder, dass man Bewohner oder Kunden, wie man es jetzt auch immer nennt, hat, an die man sich auch Jahre danach noch dran erinnern kann. Und ich denke, das gibt es in jedem Beruf so, der mit Menschen zu tun hat, meine ich, also auch Ärzte oder auch andere Berufe, wo einfach von Mensch zu Mensch gearbeitet wird, kommt das, wenn man mit denen spricht, auch immer wieder vor. Und das hängt halt wirklich auch damit zusammen, dass man halt mit manchen Menschen enger verbunden ist, professionelle Distanz hin oder her. Den Einbewohner habe ich, glaube ich, die letzte oder vorletzte Folge war das schon, drüber gesprochen, mit dem ich wunderbar über Geschichte reden konnte. Das ist ein Bewohner oder auch die Bewohnerin, die immer an meinem Büro vorbeigekommen ist mit den Keksen. Das sind so diese kleinen Momente, die einem dann auch hängen bleiben. Und ich würde jetzt einfach mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass ich niemanden kenne, der nicht, also zumindest der in der Pflege arbeitet, der nicht auch so das bestätigen kann, dass man immer wieder Bewohner hat, die einem im Gedächtnis bleiben, trotz aller professioneller Distanz, weil, wie du das vorhin so schön gesagt hast, das ist einfach menschlich. Und eigentlich steht ja trotz unserer Professionalität unsere Menschlichkeit noch im Vordergrund. Und Ich glaube, wenn wir das nicht mehr hätten, wäre das ein Indiz dafür, dass wir eigentlich voll abgestumpft wären. Ist jetzt eine steile These vielleicht.
Nee, finde ich aber ein Stück weit schon richtig, weil gerade wenn einem das auch nach vielen Berufsjahren mal wieder passiert, auch wenn man dann vielleicht bessere Strategien schon hat, dann auch damit umzugehen und weiß, was mache ich jetzt in dieser Situation, aber dass einem das grundsätzlich nahe geht oder man da andere Beziehungen hat, das spricht doch auch, finde ich, sehr für den Beruf, dass es einfach Menschen sind, die bei all ihrer Professionalität schon auch das Herz nicht vergessen. Und genau das braucht die Pflege ja auch im Endeffekt.
Absolut.
Es lebt ja auch davon, dass der Mensch einfach wichtig ist. Und dazu zählt ja schon auch eine Emotion.
Genau. Man kann es ja einfach mal sagen, eine professionelle Menschlichkeit.
Ja, das ist doch ein schöner Begriff. Okay, ich glaube, es gibt bestimmt noch wahnsinnig viel zu dem Thema zu sagen. Wir haben es jetzt mal so ein bisschen angerissen. Wir werden bestimmt bei dem einen oder anderen Thema nochmal drauf zu sprechen kommen. Und ich bin mal gespannt, was so viel für Feedback zur Folge kommt. Also wir freuen uns auch voll über unterschiedliche Meinungen dazu. Aber ich glaube, wir haben schon mal einen ganz guten Überblick gemacht.
Das glaube ich auch. Und falls jemand vielleicht auch noch einen Wunsch hat oder eine Idee, worüber wir da tiefgreifender nochmal sprechen sollten, jederzeit gerne.
So machen wir das.
Treue Hörer kennen ja schon unsere E-Mail-Adresse, aber ich kann sie ja immer wieder betonen. Das ist redaktion@ev-heimstiftung.de.
Genau, der Werbeblock muss sein an der Stelle.
Richtig.
Und dann freuen wir uns natürlich auch wieder über den Ratschlag der Woche. Und wir haben uns ja überlegt, dass wir so eine kleine Serie starten, weil wir gemerkt haben, wir haben ja doch eigentlich ziemlich einen Erfahrungsschatz bei unseren Bewohnern, die so auf eine lange Lebenserfahrung zurückblicken und haben einfach mal gefragt, was ist so mit der Lebenserfahrung das, was so zählt im Leben, was so das Wichtige ist, was man vielleicht auch jungen Menschen mitgeben möchte. Und das ist eigentlich ganz schön, weil es passt auch ein bisschen zu dem, was wir heute besprochen haben.
Für mich war im Leben immer wichtig, Zufriedenheit und Verständnis füreinander zu haben.
Und damit sind wir am Ende der Folge angekommen.
Auch schon wieder.
Jetzt
irgendwie schnell.
Ja, nicht so schnell.
Kurzweiliges Thema, tatsächlich.
Ja, ich hoffe, dass es beim Zuhören auch kurzweilig ist, aber es war auch wirklich so, ich habe auch zwischendurch ein bisschen vergessen, mal auf die Uhr zu schauen, deswegen war ich jetzt gerade so, ich glaube, so langsam sollten wir zum Ende kommen, sonst wird es doch ein bisschen lang zum Durchhören.
Bis in 2 Wochen, bleibt alle schön gesund und passt auf euch auf.
Ciao.